SWR 2 aktuell.
Bitte nehmen Sie Platz.
Der 20. Deutsche Bundestag kommt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das war am Mittag. Im SWR-Tagesgespräch geht es unter anderem um die Union auf der Oppositionsbank mit Fragen an CDU-Vize Silvia Breher. Erneute Provokation aus Polen. Das Zurückdrängen von Flüchtlingen über die Grenze nach Belarus ist ab heute nach polnischem Recht erlaubt. Und die Corona-Drittimpfungen kommen zu langsam in Fahrt. Der rheinland-pfälzische Hausärzteverband sieht die Fehler bei der Politik. Ein Gespräch mit der Vorsitzenden Barbara Römer gleich dazu. Das sind einige der Themen bis 6:30. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. 4 Wochen nach der Bundestagswahl ist der neue Bundestag heute zum ersten Mal zusammengekommen zu seiner konstituierenden Sitzung. Mittlerweile sitzen 736 Abgeordnete im Plenum, wegen der Überhangmandate 26 mehr als davor. Der bisherige Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble hat die Sitzung als dienstältester Abgeordneter eröffnet. Unser Korrespondent in Berlin Andreas Reuter war dabei.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz.
Und rücken Sie zusammen. 736 Abgeordnete unter der Reichstagskuppel in engen Stuhlreihen, ohne Corona-Abstand, aber mit 3G-Nachweis. Wer den nicht vorzeigen wollte, wie rund 2 Dutzend AfD-Parlamentarier, musste oben auf die Tribüne. Die Enge im Plenarsaal, für Wolfgang Schäuble nicht nur ein epidemiologisches Problem. Schließlich war es dem Parlament in 4 Jahren nicht gelungen, die Zahl der Abgeordneten auf Normalmaß zu begrenzen. Für ihn eine bittere Erfahrung, sagte Schäuble.
Eine Wahlrechtsreform, die diesen Namen verdient, ist kein Deut leichter geworden. Und trotzdem, sie duldet ersichtlich keinen Aufschub.
Eine lange Abschiedsrede, am Ende stehende Ovationen für den scheidenden Parlamentspräsidenten.
Bringen Sie mich bitte nicht zu sehr in Rührung.
Und dann ziemlich schnörkellos die Amtsübergabe.
Herr Alterspräsident, vielen Dank. Ich nehme die Wahl von Herzen gerne an.
Bärbel Baas, 53-jährige SPD-Abgeordnete aus Duisburg, bekam 576 von 724 Stimmen.
Sobald die Blumensträuße überreicht sind und die sonstigen Glückwünsche, bitte ich dann, Sie dieses Amt hier zu übernehmen.
Und damit war es soweit. Nach Annemarie Renger und Rita Süssmuth hat der Bundestag seine dritte Präsidentin.
Es tut unserem Land gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger sehen, im Herzen der Demokratie trägt eine Frau die Verantwortung. Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Ich bin erst die dritte Frau an seiner Spitze. Die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht.
Dafür sind jetzt auch fast alle Vizepräsidentinnen Frauen. Claudia Roth von den Grünen und Petra Pau von der Linken wurden wiedergewählt. Die SPD schickte Aydan Özus, die CDU Yvonne Marquas. Der einzige männliche Vizepräsident ist Wolfgang Kubicki von der FDP. Noch ein Mann hatte kandidiert, Michael Kaufmann von der AfD, der schon in Thüringen Vizepräsident des Landtags gewesen ist.
Mit Michael Kaufmann tritt ein sehr renommierter Hochschulprofessor an. Selbst der linke Ministerpräsident in Thüringen hat ihn gewählt. Und nicht mal Frau Merkel hat das rückgängig gemacht.
So hatte Bernd Baumann von der AfD für Kaufmann noch Wahlkampf gemacht. Aber vergeblich. Kaufmann fiel durch. Die meisten Abgeordneten glaubten wohl nicht, dass ein Vizepräsident von der AfD den Ansprüchen genügen würde, die Bärbel Baas so formuliert hatte.
Wir haben eine Vorbildfunktion. Jede und jeder Einzelne von uns steht für die Politik und damit in der Pflicht, den Deutschen Bundestag würdig zu vertreten.
Sprach die neue Präsidentin und machte sich an die Arbeit.
Dann wollen wir mal in die Tagesordnung einsteigen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5.
Aus Berlin der Bericht von Andreas Reuter. Der neue Bundestag, viele neue Gesichter. Eines davon gehört Kevin Leiser. Der SPD-Mann kommt aus Blaufelden und ist für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe nach Berlin gegangen.
Tatsächlich hat ein Kollege und ich, wo wir hergelaufen sind, so wie die Erstis, also die zum ersten Mal an Uni kommen und an die Schule. Man hat es halt noch nicht selber durchlebt. Allerdings ist der Ablauf ja doch sehr ähnlich wie in einem kommunalen Parlament. Von daher gibt es da schon auch Berührungspunkte oder Dinge, die mir bekannt sind, aber das hier ist eine ganz andere Hausnummer.
So fühlen sich die neuen Abgeordneten. Wie die neue Bundesregierung aussehen wird, das wissen wir noch nicht, aber der neue Bundestag, der steht. Wir haben ja erste Eindrücke bekommen im SWR-Tagesgespräch. Jetzt Silvia Breher, sie ist CDU-Abgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Frau Breher, wie haben Sie sich denn auf der aller Voraussicht nach künftigen Oppositionsbank zurechtgefunden?
Ja, es ist einfach ein besonderer Tag, wenn der neue Deutsche Bundestag zusammentritt und die Wahlen stattfinden. Und für uns als CDU-CSU-Fraktion geht es Stand heute in die Opposition. Und die Plätze haben wir trotzdem gefunden, weil sie an derselben Stelle liegen.
Während Ihr Parteivorsitzender Laschet die Niederlage bei der Bundestagswahl noch nicht wahrhaben wollte, haben Sie bereits damals davon gesprochen, dass es nichts schön zu reden gäbe und dass jetzt Hausaufgaben zu machen seien. Wie wollen Sie diese Hausaufgaben in den neuen Bundestag einbringen?
Also es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Fraktion hier im Deutschen Bundestag, die in die Opposition gehen wird, Stand heute. Und insofern schalten wir auch um vom Regierungsmodus auf den Oppositionsmodus, werden, sollte es dann eine neue Regierung geben, diese sehr kritisch begleiten und vor allen Dingen auch unsere eigenen Ideen parallel dazu einbringen. Also das ist dann unsere Aufgabe als Opposition und die werden wir vollumfänglich wahrnehmen.
Aber ist es nicht ein bisschen ungewöhnlich für Sie, auf einmal in der Opposition zu sitzen als CDU?
Natürlich ist das für viele Kollegen neu, weil wir nach einer sehr, sehr langen Regierungszeit kommen. Ich persönlich habe jetzt eine Legislaturregierung machen dürfen als Parlamentarierin, gehe jetzt in die Opposition, aber ich bin Juristin und auch immer vor Gericht tätig gewesen und insofern als Rechtsanwältin hat man auch gelernt, diesen Job zu machen. Also tatsächlich das andere kritisch zu hinterfragen, bessere Ideen aufzuzeigen und den Finger in die Wunde zu legen, da wo eben der Haken ist. Und ich glaube, das werden wir sehr gut machen.
Haben Sie schon eine Idee von diesen besseren Ideen?
Ja, am Ende kommt es darauf an, erstmal, dass wir eine Regierung bekommen. Und deren Ideen werden wir dann kritisch begleiten. Also wir werden parallel unsere eigenen Vorschläge machen, wenn es zu den entsprechenden Themen geht. Und die Herausforderungen in unserem Land sind groß. Und da braucht es gute Antworten.
Spannende Frage. Wen sehen Sie denn an der Spitze der Fraktion? Wer soll sie denn in den kommenden 4 Jahren führen?
Also unsere Fraktion hat einen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Das ist Ralf Brinkhaus. Zunächst für ein halbes Jahr, weil wir die Regierungsbildung begleiten. Genau. Und darüber hinaus werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Parallel dazu hat unsere Partei, glaube ich, auch erhebliche Hausaufgaben als Partei zu machen. Und dann werden wir die Gespräche fortführen.
In Ihrer Partei stehen die Zeichen nach der Wahlniederlage auf Erneuerung. Wo sehen Sie denn da die Chancen, abgesehen jetzt von der Oppositionsführerschaft?
Also unsere Partei hat tatsächlich ein bisschen Aufholbedarf. Nach einer langen Regierungszeit jetzt in die Opposition und wieder auf unsere Themen zu setzen und uns vor allen Dingen auch personell und strukturell zu erneuern. Wir werden am Wochenende, am Samstag, unsere Kreisvorsitzendenkonferenz haben, wo es um die Frage der Mitgliederbeteiligung geht. Vor allen Dingen um ein Wie, denke ich. Und dann steuern wir auf einen neuen Parteitag zu, auf einen neuen Vorsitzenden und aus meiner Sicht auf einen Teamgedanken, auch innerhalb unserer Partei, um zu zeigen, dass wir mehrere sind, dass wir mehr Aufgaben haben und mehr Ideen. Und dann geht es auch um die Inhalte und um die Ergebnisse der Struktur- und Satzungskommission, die wir genauso wie ein neues Grundsatzprogramm ja in den vergangenen 2 Jahren nicht umsetzen konnten.
Der neue Bundestag ist zwar wieder ein Stückchen größer, aber mit einem Frauenanteil von knapp 35% kann niemand wirklich zufrieden sein. Haben Sie denn da vielleicht sogar parteiübergreifend Ideen, wie Sie als Frauen stärker im Bundestag zusammenarbeiten können?
Also wir hatten in der letzten Legislatur schon eine Gruppe überparlamentarisch der Parlamentarierinnen, wo wir auch Ideen und Vorschläge gemacht haben. Diese sind eingeflossen in unsere Kommission, die wir einsetzen zur Reform des Wahlrechts. Dieses wird Aufgabe des neuen Deutschen Bundestages sein. Und da geht es eben auch darum, darauf zu achten, wie wir mehr Frauen vor allen Dingen für die Arbeit im Deutschen Bundestag begeistern und wie sie am Ende vor allen Dingen auch bei uns innerhalb der Partei, und deswegen habe ich vorhin die Struktur- und Satzungskommission angesprochen, wir brauchen auch andere Strukturen in unserer Partei für Frauen.
Auch in der Führungsspitze?
auch in der Führungsspitze. Also ich freue mich sehr, dass Yvonne Marquas kandidiert als stellvertretende Bundestagspräsidentin. Sie ist in unserer Fraktion einstimmig nominiert und insofern ist das schon mal ein Zeichen. Eine junge Frau, nicht am Ende der politischen Karriere, sondern eine junge Frau, eine Mutter zu nominieren hier als Vizepräsidentin, ist, glaube ich, schon mal ein guter Schritt. Steht uns auch als CDU-CSU-Fraktion sehr gut zu Gesicht. Das, glaube ich, brauchen wir auch in unserer Partei verstärkt.
Die CDU-Politikerin Silvia Breer war das im SWR-Tagesgespräch. Das haben wir am Nachmittag während der Wahl für das Bundestagspräsidium aufgenommen. Es ist schon der 20. Bundestag, der jetzt mit der Arbeit beginnt. Die bisherige Bundesregierung ist nur noch geschäftsführend im Amt. Bundeskanzlerin Merkel und ihre Minister haben vor wenigen Minuten im Schloss Bellevue ihre Entlassungsurkunden von Bundespräsident Steinmeier entgegengenommen. Erneut hat sich ein Machtwechsel in Deutschland friedlich vollzogen. Ein Grund zur Freude, findet Martin Ganselmeier.
Wir Journalisten kritisieren oft und gerne. Das ist unsere Aufgabe. Und auch heute gibt es einiges zu kritisieren. Dass der neue Bundestag noch aufgeblähter ist, weil eine echte Wahlrechtsreform scheiterte. Und dass es in unserem Parlament so viele Juristen und so wenige Landwirte und Arbeiter gibt, ist auch nicht gut. Dennoch ist die Konstituierung des neuen Bundestages vor allem ein Grund zur Freude und Dankbarkeit. Erneut hat sich ein Machtwechsel in Deutschland friedlich vollzogen. Das ist nicht selbstverständlich, wie der Blick in unsere Geschichte und in andere Länder zeigt. Die parlamentarische Demokratie mit ihren festen Ritualen für den Wechsel der Macht ist ein Glücksfall für unser Land. Der 20. Bundestag, auch dies ein Grund zur Freude, ist der jüngste seit der Wiedervereinigung. Fast 30% der Abgeordneten sind jünger als 40. Ein jüngeres Parlament ist zwar keine Garantie für eine bessere Politik, aber angesichts der wichtigen Zukunftsthemen Klimawandel und demografischer Wandel ist es gut, dass künftig mehr jüngere Politiker mitentscheiden. Und auch dies tut unserem Land gut. Der neue Bundestag ist weiblicher und vielfältiger. Der Frauenanteil liegt nun bei knapp 35%. Da ist noch Luft nach oben. Aber gut, dass mit Bärbel Baas wieder eine Bundestagspräsidentin das zweithöchste Staatsamt innehat. Und dass 4 ihrer 5 Stellvertreterinnen ebenfalls Frauen sind. Positiv auch, dass die politischen Ränder im neuen Bundestag kleiner geworden sind. Angesichts von Corona, wachsender Polarisierung der Gesellschaft und sprachlicher Verrohung in den sozialen Medien ist auch dies alles andere als selbstverständlich,
meint Martin Ganselmeier in unserem Hauptstadtstudio. Politiker und Experten fordern mehr Tempo bei der Corona-Drittimpfung. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes der niedergelassenen Ärzte, sieht jetzt insbesondere den Hausärzteverband in der Pflicht. Der habe schon ganz früh die Schließung der Impfzentren gefordert, weil diese angeblich nicht gebraucht würden. Auch die Kassenärztliche Vereinigung habe Druck ausgeübt, die Impfzentren und mobile Teams abzuschaffen, beklagt die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Und jetzt kommen die sogenannten Booster-Impfungen nicht voran. Dr. Barbara Römer ist Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz. Sie hat selbst eine Praxis im rheinhessischen Saulheim. Frau Römer, sind Sie überfordert in Sachen Booster-Impfung?
Nein, ich darf vielleicht direkt mal aus meiner eigenen Praxis berichten. Wir betreuen hier ein sehr großes Heim direkt am Ort und haben sämtliche Heimbewohner, die jetzt für die Drittimpfung anstanden, bereits vor knapp 14 Tagen zum dritten Mal gegen Corona geimpft. Und parallel läuft natürlich die Grippeimpfkampagne.
Wie groß ist denn das Interesse an der Boosterimpfung?
Gar nicht so immens. Ich stelle fest, dass doch die Aufklärung in der Bevölkerung nicht so gut ist, was die Drittimpfung anbetrifft. Und würde gerne noch mal vielleicht so ein bisschen die Fakten darstellen. Die Ständige Impfkommission, die für uns der Goldstandard der Therapieentscheidung ist, hat Ende September, ich meine 26. September, überhaupt erst für uns die Standards rausgegeben, wen wir zum dritten Mal impfen sollen.
Ist das zu spät vielleicht?
Das ist das alte Thema, wissenschaftliche Daten, auf die die STIKO wartet, versus politischer Drang. Und deswegen für uns, und das so haben es die Kinderärzte im Sommer gemacht, haben lange gesagt, wir warten, bis die STIKO-Empfehlung kommt. Und als die dann kam, hatte ja auch dann die Impfung unter den Kindern unheimlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen an Dynamik aufgenommen. Das Gleiche erleben wir jetzt wieder bei der Drittimpfung. Übrigens, die offizielle Zulassung auf europäischer Ebene für den Corona-Impfstoff von BioNTech, das sogenannte Comirnaty, liegt von der Europäischen Arzneimittelbehörde erst seit dem 5. Oktober vor. Also im Prinzip seit Beginn diesen Monats haben wir die klare wissenschaftlich basierte Empfehlung, wen impft ihr bitte zum dritten Mal, und haben gleichzeitig auch offiziell die Zulassung.
Haben Sie denn genug Impfstoff?
Ja, also im Gegensatz zur Grippeimpfung scheitert es bei der Corona-Impfdosen tatsächlich nicht an der Verfügbarkeit.
Diese Booster-Impfung, die scheint ja sehr dringlich zu sein. Wenn ich es richtig sehe, in einem Altersheim im Landkreis Alzey sind jetzt 10 Menschen mit oder an Corona gestorben, alte Menschen. Wie dringend ist denn das Problem dieser Drittimpfung, dieser Booster-Impfung?
Völlig korrekt. Man muss es nur wirklich differenziert sehen. Und an erster Stelle stehen die Seniorenheime. Aber es ist nicht mehr so einfach wie zu Beginn des Jahres. Beginn des Jahres waren alle bei Null. Das war klar, alle müssen durchgeimpft werden. Wir haben in den Heimen die Situation, wir haben Patienten, die haben zwischen der ersten und der zweiten Corona-Impfung Corona bekommen. Die zweite Impfung fand dann später statt. Dann gab es auch welche, die schon zweimal geimpft waren und nochmal Corona hatten. Dann gab es Patienten, die neu ins Heim eingezogen sind und zu einem späteren Zeitpunkt geimpft worden sind. Man muss sehr genau hinschauen, welcher Patient, wann waren die beiden Impfungen, gab es eine Infektion dazwischen und kann dann schlussendlich den Termin für die dritte Impfung festlegen. Aber bei uns stehen tatsächlich auch wirklich die Seniorenbewohnheime an erster Stelle. Es ist aber so, auch da muss ich einfach sagen, wir Hausärzte haben ja Patienten nicht alle in einem Heim. Sodass es für die Heime jetzt auch aufwendiger ist, mit den Hausärzten zu kommunizieren, weil ein Heim von verschiedenen Hausärzten betreut wird. Und da bitte ich einfach drum, dass man ins gegenseitige Gespräch kommt. Und das erlebe ich auch immer mal wieder. Das funktioniert nicht immer so optimal.
Also um die Alten wird sich gekümmert. Gleichzeitig Absolut. Bleiben die Kinder bis zum Alter von 12 Jahren weiter ungeimpft mit teilweise sehr stark steigenden Inzidenzzahlen. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, da sind wir in der Ärzteschaft auch einfach gespalten. Ja, gibt es Kollegen, die warten einfach dringend drauf, dass es überhaupt einen zugelassenen Impfstoff gibt für Kinder unter 12 Jahren. Die Dosierung wird ja eine andere sein als für die ab 12. BioNTech und Moderna ist ja bereits dran, einen Impfstoff entsprechend an die Zulassung heranzuführen. Da liegen entsprechende Daten vor. Darauf warten wir. Aber ich bitte explizit um das Verständnis, dass wir Ärztinnen und Ärzte, so wie wir es schon immer machen, Medikamente und Impfstoffe dann anwenden und dann verimpfen, wenn wir eine geprüfte Zulassung haben. Und das braucht leider manchmal auch seine Zeit. Und deswegen sage ich auch hier in der Praxis immer, allen meinen Patienten, die erwachsen sind, ihr seid auch mit in der Verantwortung. Für euch gibt es einen zugelassenen Impfstoff, der von der STIKO ab 18 bzw. ab 12 allen empfohlen wird. Und gerade die ab 18, lasst euch als Erwachsene im Sinne auch der Solidarität zum Schutz, dass auch Kinder nicht erkranken können und damit das Virus weitertragen können. Lasst euch bitte alle gegen das Coronavirus impfen. Ich sehe die Verantwortung bei uns Erwachsenen und nicht bei den Kindern.
Sagt Dr. Barbara Römer. Sie ist Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz zur aktuellen Impfstrategie. Immer noch sorgt Polen mit der Gesetzgebung, nach der polnisches Recht über dem europäischen steht, für Ärger in der EU. Jetzt könnte neuer Ärger drohen. Es geht um die Flüchtlinge, die aus Belarus über die polnische Grenze wollen. Schon seit einiger Zeit drängen polnische Sicherheitskräfte die Menschen über die Grenze zurück ins Nachbarland. Dieses Vorgehen verstößt gegen EU-Recht und die Genfer Flüchtlingskonvention. Doch seit heute sind diese sogenannten Pushbacks nach polnischem Recht legal. Der Bericht von Raphael Jung.
Migranten, die beim illegalen Übertreten der polnischen EU-Außengrenze aufgegriffen werden, können ab heute auf der Stelle wieder abgeschoben werden. Und zwar ohne, dass sie die Möglichkeit erhalten, einen Asylantrag zu stellen. Das ist das Ergebnis einer Gesetzesänderung, die der polnische Sejm Mitte Oktober verabschiedet hat und die seit heute in Kraft ist. Geflüchtete aus Drittstaaten wie dem Irak, Syrien oder Afghanistan, die über Belarus in die EU kommen wollen, haben ab sofort kein Recht mehr, in Polen Asyl zu beantragen, wenn der zuständige Grenzkommandant die sofortige Rückführung, also einen Pushback, anordnet. Wer vom Grenzschutz aufgegriffen wird, muss zudem mit einem Einreiseverbot zwischen 6 Monaten und 3 Jahren für den gesamten Schengen-Raum rechnen. Das neue Gesetz wird von zahlreichen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert. Es verletze die Genfer Flüchtlingskonvention sowie das geltende EU-Recht, das sehr konkrete Verfahrensweisen für die Ausweisung von Geflüchteten vorschreibt. Außerdem stehe das Gesetz in Widerspruch zur polnischen Verfassung, die vorsieht, dass Schutzsuchende einen Flüchtlingsstatus erhalten können. Politiker der rechtskonservativen PiS-Regierung dagegen verteidigen das harte Vorgehen gegenüber Migranten an der Grenze. Man befinde sich in einem hybriden Krieg mit Lukaschenko und dürfe nicht nachgeben. Allein im Oktober versuchten bislang rund 14.000 Migranten, die polnisch-belarussische Grenze zu überqueren.
Seit heute sind Pushbacks von Flüchtlingen über die Grenze nach Belarus nach polnischem Recht legal. Aus Warschau war das Raphael Jung. Und es gibt noch besorgniserregende Informationen in Sachen Klima. Kurz vor der Weltklimakonferenz in Glasgow hat die UNO einen alarmierenden Bericht veröffentlicht. Die Staaten müssen ihre Klimaschutzbemühungen um ein Vielfaches verstärken, wenn sie das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Aus New York, Antje Passenheim.
Es wird heiß, mahnt UN-Chef Guterres. Der Druck ist groß, doch die nötige Führung, die wir brauchen, fehlt. Nach dem Bericht des Umweltprogramms UNEP müssen die Staaten weltweit ihre Bemühungen zum Klimaschutz versiebenfachen, um die Erderwärmung unter Kontrolle zu haben. Die derzeitigen Pläne und Zusagen der Staaten reichten dafür nicht aus, warnt auch UNEP-Chefin Inga Andersen. Und wörtlich, um eine Chance zu haben, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, haben wir 8 Jahre Zeit, um die Treibhausemissionen fast zu halbieren. Die Welt müsse aufwachen und sich der drohenden Gefahr bewusst werden, der die Menschheit gegenüberstehe. Nach dem UNEP-Bericht steuert die Welt mit den derzeitigen Plänen auf eine Erwärmung von 2,7 Grad in diesem Jahrhundert zu. Kohle, Öl und Gas nehmen die Staaten weltweit die Klimaziele ernst, müssen sie nach dem Bericht drastisch den Hebel umlegen. Die Länder müssten die Produktion dieser Brennstoffe um mehr als die Hälfte drosseln. Andernfalls haben sie keine Chance zu verhindern, dass die Erderwärmung über ein bedrohliches Niveau steigt.
Die Staaten müssen ihre Klimaschutzbemühungen deutlich verstärken. Aus New York war das Antje Passenheim. Seit gut 2 Jahren bedient der Bahnbetreiber Abellio 10% des regionalen Schienenverkehrs in Baden-Württemberg. Auf der Frankenbahn von Stuttgart nach Heilbronn, auf der Neckaralbbahn zwischen Tübingen und Stuttgart sowie auf der Residenzbahn zwischen Stuttgart und Pforzheim. Das Tochterunternehmen der niederländischen Staatsbahn steht allerdings kurz vor der Insolvenz. Der Betrieb ist nur bis zum Jahresende gesichert. Jetzt springt das Land Baden-Württemberg in die Bresche. Die landeseigene SWEG soll den Betrieb von Abellio für 2 Jahre übernehmen. Informationen von SWR-Reporter Knut Bauer.
Das Signal für den Weiterbetrieb kommt kurz vor der Fahrt aufs Abstellgleis. Und so hat die grün-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Kretschmann jetzt einem Rettungsplan zugestimmt, bevor Abellio endgültig pleite geht.
Damit der Verkehr in den betroffenen Strecken weiterhin möglichst störungsfrei erbracht werden kann, damit alles so weiterläuft wie bisher. Das ist ja erstmal das Ziel.
Die Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH, SWEG, will Abellio kaufen und die rund 400 Mitarbeiter genauso übernehmen wie die Werkstatt. Nur so könne für Zehntausende von Pendlern ein reibungsloser Weiterbetrieb auf den regionalen Schienenstrecken gewährleistet werden, sagt Grünen-Verkehrsminister Winfried Herrmann gegenüber dem SWR.
Die dort pendeln und die Schülerinnen und Schüler, wer halt den Zug nutzt, die werden die Gekniffenen. Deswegen war das oberste Prinzip, wir müssen den Betrieb wie geplant aufrechterhalten. Das gelingt nur, wenn wir auch alle Beschäftigten halten können.
Die landeseigene Gesellschaft übernimmt den Abellio-Betrieb in Baden-Württemberg zunächst für 2 Jahre. In der Zwischenzeit muss neu ausgeschrieben werden, was Herrmann mit rechtlichen Vorgaben begründet.
Das ist eine Notmaßnahme, so sieht es das europäische Vergaberecht vor. Dass man 2 Jahre den Betrieb mit den Abellio-Beschäftigten macht, nur auf Zeit 2 Jahre, und dann muss nach Ausschreibung ein neuer Betreiber gefunden werden.
Eine Übergangslösung also, die den Betrieb erstmal sichern soll. Stefan Buhl vom Fahrgastverband Pro Bahn in Baden-Württemberg begrüßt diesen Schritt. Der Rettungsplan des Landes sei auf jeden Fall im Sinne der Pendler.
Faktisch muss das Land ja den Betrieb weiter organisieren, weiter bestellen. Es wäre völlig undenkbar, dass auf Jahre hinaus auf solchen Strecken gar nichts mehr fährt. Und dass eine landeseigene Bahngesellschaft den Verkehr vorübergehend übernimmt, ist sicherlich eine vernünftige Lösung. Und die ganzen rechtlichen, wirtschaftlichen Probleme hintendran müssen eben anderweitig gelöst werden.
Der Kaufpreis für Abellio bewegt sich nach den Worten von Ministerpräsident Kretschmann im einstelligen Millionenbereich. Es müsse klar sein, was der Vorgang für die Steuerzahler bedeutet, so der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Christian Jung. Auf Nachfrage räumt Landesverkehrsminister Winfried Herrmann ein, dass der Abellio-Weiterbetrieb unter dem Dach der landeseigenen SWEG auf jeden Fall teurer wird.
Da gibt es den Kaufpreis und dann müssen wir nachher natürlich rechnen in der Phase der sogenannten Notmaßnahme auf 2 Jahre, dass wir etwa 10-20% mehr zahlen müssen, als wir ohnehin bisher gezahlt hätten. Aber das hätten wir bei jeder Konstruktion zahlen müssen. Die Alternative wäre gewesen, wir lassen nicht mehr fahren oder wir lassen nur noch einen Teil der Züge fahren.